Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Folge 113 des Worum Podcast, die aus gegebenem Anlass noch keinen Namen hat, weil da haben wir uns bislang nichts überlegen können nach so einem ernüchternden desaströs vielleicht nicht, aber einem doch sehr down to earth Wochenende, was Werder angeht. Ich sitze hier vor meinem Mikrofon und freue mich nichtsdestotrotz, dass mein Lieblingskumpel und Fußballbuddy Thomas Kuhlmann auch wieder mit dabei ist. Ich grüße dich, Thomas.
Down to earth, mein Freund, da war doch schon ein ganz vernünftiger Vorschlag mit dabei für den Folgentitel.
Oh, ja, wo das, können wir, lass ich mal ein bisschen sacken, ist vielleicht, das ist gar nicht schlecht.
Gar nicht so schlecht, ne?
Ja. Guten Tag. Nehmen wir mit, und damit hätten wir eigentlich auch schon das eigentliche Ziel, was wir für diese Folge hatten, abgearbeitet. Deswegen würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche.
Nein, ja, okay. Bis dann, tschüss.
Tschüss. Nee, 0-2 Heimniederlage gegen Mainz 05 und irgendwie unterm Strich, auch was so das mediale Echo nach dem Spiel anging, wirkte das dann alles irgendwie ein bisschen trist. Aber wir sind uns eigentlich einig, das Zünglein hat dieses Mal lediglich nicht in unsere Richtung ausgeschlagen, denn wenn das irgendwie auch nur an einer Stelle ein Ticken anders gelaufen wäre, sind wir uns sicher, wären wir wieder relativ gut aus der Nummer rausgekommen, oder? Siehst du das anders?
Ja, klar, ich meine natürlich, wenn Duxi diese Chance in der ersten Minute reinmacht, dann läuft das Spiel natürlich ein bisschen anders, ne?
Ja. Also, da möchte ich, das ist gleich, ich saß noch nicht mal richtig. Ich war ja wieder mit Jensen im Stadion und ich saß noch nicht mal richtig. Und dann kommt er wirklich aus 10 Metern alleine vor dem und dann schießt er ihm den auf die Brust.
Ja.
Thomas, auf die Brust.
Ja.
Zentner muss sich noch nicht mal bewegen.
Nee, genau, der kann ihn fangen, ne? Also wirklich, wie so, als würde man mit seinem kleinen Sohn ein paar Torschüsse trainieren, so war der. Ja, ein bisschen schade, ne? Also vermutlich hätte er den in der 12. Minute schon reingemacht. Aber da war er, glaube ich, noch nicht so ganz auf Betriebstemperatur. Ne? Denn der Angriff an sich war ja genau das, was Werder ausgemacht hat vorher. Und wo man dann dachte, nach 1, 2, 3 Minuten, oder im Prinzip ja schon in der kompletten ersten Viertelstunde, als wir ja, glaube ich, schon 5, 6 gute Torschüsse hatten, dachte man, okay, Werder kommt wieder durch mit seinem Stil. Und das geht auch da auf, ne? Wenn man auf diesen Duxi-Angriff guckt, Balleroberung, dann über Lücke und dann über Romano Schmid durchgesteckt und plötzlich One-Touch und Duxi steht alleine vorm Tor und kriegt ihn auch auf den rechten Fuß serviert. Genau. Perfekt, um ihn, wie schon 100-mal gemacht, mit der Seite in irgendeine Ecke zu streicheln. Ja, und dann kommt dieser komische, diese mehr oder weniger Rückgabe. Ja,
nicht richtig getroffen.
Ja.
Ball springt vorher noch einmal komisch irgendwie.
Ja, und halt auch einfach noch nicht auf Betriebstemperatur, ne? Also da war noch zu viel Gehirn. Also zu viel Zeit zum Überlegen vielleicht auch. Und dann fehlte so die Reaktionsschnelligkeit. Ja, schade. Also wie gesagt, wenn wir da 1-0 in Führung gehen, geht das Spiel anders aus. Aber was ich zum ersten Mal hatte in der Partie gegen Mainz war, dass ich in der zweiten Halbzeit komplett das Gefühl verloren habe, dass da noch was geht.
Ja,
war bei mir auch so. Das hatte ich sonst in jedem Spiel, sogar in Dortmund. Ja. Und auch sonst bei vielen Spielen, Wolfsburg, Stuttgart, wo wir 1-2 zurücklagen und das Ding noch gewonnen haben. Bochum, wo wir am Ende noch das Tor schießen. Ja. Hoffenheim, wo wir am Ende noch das Tor schießen. Ja. Leverkusen, wo wir noch ausgleichen. In jedem dieser Spiele hatte ich bis zum Ende das Gefühl, da geht noch was und Birky ist ja noch nicht drauf und mit unserer Konditionsstärke und Kampfkraft und Ubuntu, ja, dem immer weitermachen, geht noch was. Ich hatte, Mainz war das erste Spiel, wo ich wirklich dachte, in der zweiten Halbzeit irgendwann, die schießen keins mehr.
Glaube ich, kann ich genauso unterschreiben, hat, glaube ich, zwei Gedanken, die ich dazu hatte, schon im Stadion. Dass der erste Gedanke war, nachdem wir wirklich die erste halbe Stunde so dominiert haben und dominiert trifft es in der Tat auch, finde ich.
Ja, natürlich trifft es. Ja.
Auch mit den vergebenen Chancen, die du gerade schon angesprochen hast. Irgendwann kriegst du in der 25. das Gefühl, nach der 6. 100-prozentigen, die nicht reingeht, okay, das rächt sich.
Ja.
So, und das ist dann auch passiert. Und das Zweite ist, und darüber hatten wir schon mal ganz kurz irgendwie im Vorfeld dieser Folge gesprochen, das Gefühl, dass da nichts mehr geht, kommt halt auch durch die Leistung der Mainzer.
Ja, richtig. Ja.
Die das dann, die sich halt fangen, die nach 25 Minuten merken, okay, wir haben jetzt echt Glück gehabt. Ja, wir haben uns keine dieser Großchancen gefangen. Jetzt breite Brust und sortieren und dann haben sie es immer besser gemacht und du hast einfach in der zweiten Halbzeit keinen Weg mehr gefunden.
Ja, vor allem Mainz hat die Taktik umgestellt. Ja, das hat man gesehen, so nach 20 Minuten, nachdem wir wirklich, ich glaube, die ersten 20 Minuten dominiert haben, wie wir es jetzt schon dreimal betont haben, mit mehreren Riesenchancen und Mainz kaum vor unser Tor kam. Das war eine Phase. Mainz hat angefangen, wie wir angefangen haben, nämlich mit Pressing. Ja. Ne? Beide Stürmer und dann sind Lee und Stach immer noch mit drauf. Einer hat immer Grosso in Manndeckung genommen und der dritte, der andere offensive Mittelfeldspieler, hat das Pressing der Stürmer unterstützt. Und in den ersten 20 Minuten ist es uns ein paar Mal gelungen, diese Kette relativ easy zu überspielen und dann eben diese Situation zu kreieren wie mit Dux, wir sie da hatten. Ne? So, nach 20 Minuten hat Svensson vermutlich gemerkt, Alter, das klappt so nicht. Weil das war im Prinzip, hat er die mit der Augsburg-Taktik raufgeschickt. Ne? Ja. Dass die uns früh attackieren, dass sie das Spiel wild machen und so weiter. Nach 20 Minuten hat er gesagt, so, Schluss mit Pressing, alle zurück. Und dann standen die ja wirklich mit einer Fünferkette, mit 5-3-2 und es waren keine Räume mehr da. So, die haben dann, auch durch ihr Pressing, dadurch, dass sie ihr Pressing, dadurch, dass sie Pressing gespielt haben, haben sie uns ja ein paar Räume angeboten zu Anfang. So, dieses Angebot haben sie dann praktisch zurückgezogen und haben die Mitte so zugemacht, dass wir nicht mehr durchkamen. So, und wenn du dann natürlich als Mainz auch noch mit dem ersten Konter, mit der ersten Chance auswärts in Führung gehst und schon vorher Beton anrührst hinten, dann läuft natürlich genau das, was du sagst, ne? Dann wächst der Gegner.
Ja.
Und das hast du dann gemerkt. Und
ja, und vor allem, ne, dass du, wie du sagtest, ne, sie stellen um und machen dann wirklich, und das ist so geil, du hast am Anfang des Angriffs zum Tor von Mainz, hast du gesehen, das wird gefährlich, weil das eine der wenigen einstudierten Spielzüge ist,
die abgearbeitet
haben. Ne?
Ja.
Der Ball klassisch von außen mit zwei Kombinationen auf die Außen, dann läuft Ingvardsson hat das Tor gemacht, ne?
Ingvardsson hat das Tor gemacht, da Costa ist außen durch.
Ja, und er schlägt den Ball, es ist halt wirklich, er läuft auf den ersten Pfosten, der Ball kommt genau auf den ersten Pfosten und er verlängert ihn einfach mit dem Kopf ins lange Eck. Das Ding ist unhaltbar, das ist ein einstudierter Spielzug. Ey,
und das ist doch auch nicht zu verteidigen. In der Mitte ist das nicht zu verteidigen. Egal, ob da Ramos gegen ihn steht oder Rüdiger oder Amos, Pieper. Ja. Es ist egal. Die Flanke ist so perfekt und das Timing beim Kopfball von Ingvardsson ist perfekt.
Ja.
Und der geht, ich glaube, unterkante Latte noch. Ne?
Ja,
also unhaltbar. Der Fehler passiert vorher.
Ja, genau.
Beim Ball. Du verlierst den Ball und dann ist diese Mainz-Augsburg-Strategie, nämlich Konter, der Außenverteidiger startet sofort und übrigens auch kein Zufall, wieder über unsere linke Defensivseite, die sich ja auch schon Hoffenheim und Augsburg als Schwachstelle rausgepickt hatten. So, und wenn du dann natürlich als Mainz, du stellst um, du merkst nach 25 Minuten, okay, Werder kommt nicht mehr durch und dann machst du, ich glaube, wann war denn das, 35., 36., machst du auswärts das 1-0. Ja, und dann bist du natürlich auch mentalitätsmäßig als Auswärtsteam. Dazu kommt noch, dass die natürlich auch extra noch motiviert waren, weil die ja auch mit wahnsinnig vielen Ausfällen gespielt haben. Und ja, weißt selber, wie das ist, ne? Und dann glaubst du plötzlich selbst an dich und ja.
Naja, und du hast halt eben auch noch den Motivationsbooster, das genau, was du gerade gesagt hast, ne? Dass sie kurz vor dem Tor umstellen und merken, diese Umstellung funktioniert.
Richtig.
Werder kommt nicht mehr durch, ne? Und dann machst du das Tor und dann weißt du im Kopf, okay, und wir haben jetzt schon die Taktik gefunden, wie wir sie weghalten vom Tor.
Ja.
Ne? Und dann führst du 1-0, dann merkst du, okay, zweite Luft und dann verteidigst du das halt eben auch echt souverän weg, ne?
Ja. Okay, also alles richtig, was wir gesagt haben, aber das ist jetzt natürlich nur das, was Mainz gut gemacht hat, ne? Oder sehr gut gemacht hat, aber man muss ja leider auch sagen, Werder hat auch einiges dazu beigetragen, indem sie Sachen eben nicht gut gemacht haben. Hat es bei dir geklingelt, kommt der Paketservice? Ja,
genau, einmal Jeopardy bitte.
Ja. So, So, war das die schwedische Penispumpe von neulich, die du jetzt nochmal umgetauscht hast, oder?
Nee, ich hatte mir die Trilogie auf Blu-ray deiner letzten drei Sexvideos bestellt.
Losing Ugly?
Ja, genau. 6 Minuten.
Ach ja, wie waren denn die anderen nochmal?
Ja, das eine, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich freue mich drauf.
Ja, es könnten vielleicht einige Teile noch dazu kommen heute.
Nein, es war Zalando Lounge und ich betone ausdrücklich, oder irgendein anderer Versandhändler, und ich betone ausdrücklich, ich habe es nicht bestellt. So, aber jetzt wieder weg von den Klamottenbestellungen meiner Frau hin zu unserem kleinen Podcast-Projekt.
Da fällt mir ein Lehrgeld bezahlt, wäre auch noch ein schöner Titel für mein Sexvideo. Aber gut.
Reality Check.
Ja, ja.
Okay, lassen wir Mund das.
Mund abputzen, weitermachen. Ja. Aber jetzt wird's eklig.
Oh mein Gott.
Ja, okay, wir kommen mit diesem Schmierentheater nicht drum rum. Wir müssen über die Schwächen von Werder Bremen reden.
Ja, müssen wir.
Denn wir sind da wirklich, und ich nehme den kleinen Faden mal wieder auf.
Ja.
Wir sind da nicht nur an einem immer stärkeren Mainz gescheitert. Und wir reden noch über die gute erste Halbzeit, ne, ja, die Werder ja eigentlich gespielt hat, die ja unterm Strich in Ordnung war.
Ja.
Also wir haben es ja doch geschafft, ich glaube, hat Ole Werner auch nach dem Spiel gesagt, dass wir erstmal nach 20 Minuten Mainz zu einer Taktikumstellung gezwungen haben, weil wir die Situation, vor die uns Mainz gestellt hat, nämlich mit diesem Pressing wie Augsburg, besser gelöst haben als im Augsburg-Spiel. Also die erste Halbzeit war ja gar nicht so schlecht. So, was dann allerdings in der zweiten Halbzeit hinterherkam, das war dann, ja, da kann man dann doch, ja, vermutlich war es die schlechteste Halbzeit, ne, in dieser, seit dem Aufstieg, würde ich jetzt mal die steile These behaupten.
Ich überlege gerade, ob mir jetzt spontan eine einfällt, die auch echt mies war, aber nee.
Ja, Augsburg vielleicht auch noch, ja.
Ja, stimmt. Ja, aber sonst bin ich schon bei dir.
Ja, es war halt einfach, man hat halt einfach die Grenzen unserer Spielmacherqualität aufgezeigt bekommen, sagen wir mal so. Dadurch, dass Mainz sich so hinten eingemauert hat und auch so an ihrem eigenen Erfolg gewachsen ist und jeden Meter Raum zugelaufen hat, das muss man ja wirklich auch sagen, da waren ja überhaupt keine Räume.
Ja.
Also ist es uns einfach nicht gelungen, unser Spiel da aufzuziehen, ne? Durch die Mitte ging gar nichts.
Ja. Naja, ne? Ja. Und es, also in meinen Augen halt eben auch ganz entscheidend, und ich weiß, ich kann dir nicht sagen, woran das liegt, aber das wirklich gleich 3, 4, 5 der Spieler, die in solchen Situationen immer nochmal irgendwie Ideen hatten bei uns, alle Scheiße, jetzt kriege ich einen Anruf. Wir müssen noch mal kurz Pause machen, und wir hören uns gleich wieder. Es tut mir total leid. Ich will doch einfach nur meinen Podcast machen. Keine Ahnung, warum hier die ganze Zeit Leute anrufen. Wirklich sorry.
Falling Down Szenario.
Ja, nein, so weit bin ich noch nicht. Aber wenn das so weitergeht, dann Gnade allen Gott. Was ich aber eigentlich sagen wollte, und das war ja das, was wir vor der zweiten Jeopardy-Melodie innerhalb von 5 Minuten gerade besprochen hatten, dass ich den Eindruck hatte, dass wirklich ausgerechnet an einem Tag gleich 4 oder 5 der Spieler, die in der Vergangenheit immer mit einem Geistesblitz nochmal in der Lage waren, für Gefahr zu sorgen, selbst wenn wir gegen einen Gegner spielen, der wirklich defensiv steht, hatte ich bei diesem Spiel wirklich auch das erste Mal das Gefühl, dass so eine kollektive Lethargie einsetzte. Und selbst die Leute, die wirklich in der Vergangenheit immer mal wieder mit wirklich großartigen Aktionen auf sich aufmerksam gemacht haben, in diesem Spiel einfach nie so richtig nochmal irgendwie den Turbo zünden konnten.
Ja.
Also ich beziehe mich auf Leute wie Schmied, Füllkrug, Duxch,
ja.
Ja, dann auch wirklich, wie du sagtest, spätestens ab Minute 70 oder so merkte, als selbst die Bemühungen ins letzte Drittel zu kommen wirklich schon im Keim erstickt wurden durch leichte Ballverluste im Mittelfeld oder so, wo ich dachte, okay, das wird heute wohl nichts mehr.
Ja, Weiser würde ich auch noch dazu nehmen.
Ja, stimmt.
Genau. Allerdings muss man dazu sagen, klar liegt das, sind das einzelne Spieler, die da natürlich nicht an ihr Leistungsniveau rangekommen sind. Das aber, wie du zu Recht sagst, es diese Spieler waren, die in den letzten Partien dann immer noch den Unterschied gemacht haben, lag allerdings auch häufig daran, dass sie natürlich auch in diese Situation freigespielt wurden. Ne? Mhm. Also ein Weiser kann nur glänzen, wenn er auf rechts durchbricht, aber er muss da halt auch erstmal hingespielt werden, weißt du? Mhm. Also er muss auch erstmal in diesen Freiraum gebracht werden, in dem er dann glänzen kann. Gleiches gilt für Füllkrug vorne, der keinen Ball gesehen hat. Ich glaube, Kickernote 5 für Füllkrug, genau wie für Duxch, das sind die schlechtesten Noten von allen. Was aber halt auch daran liegt, dass gar keine Bälle angekommen sind, ne? Und sonst haben wir so oft gelobt, dieses One-Touch und dann der Ole Werner Classic-Move. Einer der Achter oder Weiser bricht in diesem Halbräumen durch. Ja. Die Situation ist gar nicht entstanden, weil Mainz das alles zugestellt hat.
Hatte das deiner Meinung nach vielleicht auch was mit der umgestellten Werderabwehr zu tun?
Du meinst das mit Veljkovic und Pieper, beziehungsweise Pieper in der Mitte und Stark.
Genau, also dass Veljkovic fehlte.
Ja. Ehrlich gesagt, hat mich gewundert, dass sie in dieser Konstellation spielen. Ich hätte erwartet, dass Stark in der Mitte den Part spielt von Veljkovic, was ja im Prinzip so ein Oldschool-Libero ist, wenn man mal ehrlich ist, der nun nicht mehr so heißt. Und Pieper und Weiser, dieses gut eingespielte Duo auf der rechten Seite wieder zusammen agieren können, die ja, ne, wo Pieper ja auch schon gezeigt hat, dass er mit Spielverlagerungen oder mit flachen Bällen die Linie runter auf Weiser, dass das gut funktioniert. Oder einer kommt kurz, irgendwie Romano oder Leo zu Anfang, ne, lässt springen und dann machen sie in diesem Dreieck One-Touch, bis halt Weiser dann den Moment hat, um durchzustarten. Hat mich auch gewundert, ob das dann so spielentscheidend war für den Aufbau im Mittelfeld, weiß ich nicht.
Und Stark hat halt eben auch die Routine und die Ruhe, um diesen Part in der Mitte eigentlich gut zu spielen. Das war so mein Gedanke, weißt du?
Ja.
Und ich hätte Pieper auf seiner gewohnten Position wirklich lieber gesehen, gerade auch als dann hinten raus immer schwieriger wurde, einfach mit Flachpass da irgendwie durchzukommen, ne? Dass du dann halt eben nach Ballgewinn vielleicht wenigstens mal mit einem Diagonalball oder so, die er ja gut kann,
richtig,
da irgendwie zu operieren. Aber gut, letzten Endes müssen wir es, glaube ich, wirklich zusammenfassen unter eine Zusammensetzung aus vielen verschiedenen kleinen Teilen hat dann letzten Endes dazu geführt, dass du relativ früh erkennen konntest, okay, hier gehen wir heute mit leeren Händen aus dem Stadion.
Ja, es ist halt einfach, ne, Werder, das ist halt wie so eine alte Dampfmaschine, weißt du? Da muss jedes Ventil und jede Schraube muss an der richtigen, also muss perfekt sitzen und muss perfekt laufen und muss perfekt geschmiert sein, ja, weil dann, nur dann arbeitet dieser Motor und es arbeitet alles ineinander und als Team erarbeitest du dir Chancen, ne, und erarbeitest du dir den Weg nach vorne. Und hier war zu sehen, wenn dann so zwei, drei Stellen, wenn da Sand im Getriebe ist, den Mainz da reingestreut hat, dann stockt dieser ganze Motor. Und das kann man fast dann gar nicht an einzelnen Spielern aufhängen, sondern das ist wirklich dieses Perpetuum mobile von Ole, das dann aus dem Gleichgewicht gerät. Beispiel zum Beispiel, ich fand, wir waren wieder im Froggies, ne, und haben geguckt und da meinte ich schon Ende der ersten Halbzeit und vor allem Anfang der zweiten Halbzeit, wo ist eigentlich Krujev?
Ja.
Ja, so, weil du hast gesehen, wie gesagt, es geht nicht darum, das bei einem abzuladen, ne, sondern es geht darum, das taktisch dieses Gleichgewicht zu erklären. Ja. So, Grosso wurde Mann gedeckt, immer noch, ja. Schmiedi wurde auch mehr oder weniger, zugestellt, sag ich mal. Krujev war, es gab riesige Räume im Zentrum und Krujev lief teilweise als linker Außenstürmer. Also wie oft saßen wir da und dachten, Alter, komm zurück, lass dich fallen, dann hast du den Ball. Ja. Und irgendwann meinte ich dann, ey, vielleicht wäre es eine gute Idee, Krujev rauszunehmen und Niklas Schmidt zu bringen, weil uns genau das fehlt. Einer im Mittelfeld, der Spielverständnis hat, der Spielintelligenz hat, ja, der gute Pässe spielen kann, der es da vielleicht schafft, mit einem anderen Spacing dann unser Passspiel wieder in Gang zu bringen. Und tatsächlich hat Ole den Wechsel ja auch gemacht.
Ja.
Er hat das ja nur, es ist überhaupt nicht besser geworden.
Ja, und ich...
Überhaupt ich nicht hatte, besser geworden. Auch mit Niklas Schmidt, der ganz andere oder offensiver ist, andere Skills hat als Grujew, wurde auch aus dem Spiel genommen durch gutes Spacing von Mainz.
Aber hatten wir das in der letzten Folge besprochen oder habe ich das mit Jens vorm Spiel irgendwie nochmal bekackelt? Ich habe mich schon gewundert oder habe mich gefragt, ob nicht eigentlich Staye für Grujew in dieser Konstellation schon von Anfang an die bessere Wahl gewesen wäre, ne? Weil eine andere Körperlichkeit, eine andere Körpersprache, einfach ein bisschen mehr Routine, ja.
Ach, Staye für Grujew in der Startaufstellung.
In der Startelf, genau.
Ja, okay. Klar kann man im Nachhinein sagen. Aber darfst du auch nicht vergessen, dass wir von 5-1 und 2-1 Siegen gegen Gladbach und Hoffenheim mit Grujew in der Startelf, wo er wirklich gut gespielt hat, vor allem gegen Gladbach. Klar kann man im Nachhinein sagen, vielleicht Staye die bessere Variante, aber es gab jetzt auch keinen Grund, Grujew rauszunehmen, fand ich.
Naja, Werner
also hat vor dem Spiel meine
ja,
ich.
Ja, ne? aber Werner hat vor dem Spiel schon die Parallele zum Augsburg-Spiel gezogen und auch da hatte Grujew Probleme im Mittelfeld.
Ja, stimmt.
Also deswegen der Gedanke, weißt du, er hat gesagt, das wird eklig, ja, die sind irre körperlich, ja. Wir werden im Mittelfeld noch mehr Probleme bekommen, weil die qualitativ einfach nochmal eine andere Liga sind als Augsburg, ja.
Ja.
Klar, natürlich kannst du nach zwei Siegen mit Grujew in der Startelf, hast du wenig Argumente und Werner ist niemand, der dann umstellt, ne?
Nee, aber und wenn Dux uns 1-0 in Führung bringt, dann würden wir da gar nicht drüber reden.
Ja gut.
Ne? Ja.
Auch Staye hat nichts verändert, als er kam. Das muss man halt auch sagen.
Oder? Nein, niemand hat was verändert. Auch dann mit der Variante mit allen drei Stürmern. Berkey kam dann und Dux hat auf der 10 gespielt. Was ja auch schon, auch gerade in Social Media schon oft gefordert wurde und so. Warum denn nicht? Nee, auch das hat nicht funktioniert, weil gegen so eine Betonmauer da hinten auch ein Berkey seine Stärken überhaupt nicht ausspielen kann. Ne, und es war egal, und wie gesagt, das soll jetzt nicht so klingen, als würde jetzt Grujew da die Schuld, das ist halt Bullshit, ne? Auch Schmiedi war nach wahnsinnig starken ersten 20 Minuten, wo er die Räume noch hatte, weil Mainz noch gepresst hat, ne? Und dann waren noch die Räume da. Schmiedi ist ja auch abgetaucht. Und Grosso hat er auch nicht, also da merkst du halt auch, du kriegst, was du erwarten kannst, aber mehr kriegst du auch nicht, ne? Ja. Wieder gute Balleroberungen und, ne, ein paar Mal und so. Aber auch da ist dann natürlich der spielerische Ansatz schnell aufgebraucht, ne?
Ja.
So, nur nach den ganzen Wechseln. Er hat ja einen Dreierwechsel gemacht. Auch Buchanan kam, Staye kam, Berkey kam. Mhm. Und auch später als Schmidt kam rein schon. Und auch als dann Groß und Jung und so, die jetzt auch nicht gerade einen wirklich guten Tag hatten, draußen waren, wurde es ja auch nicht besser. Also das ist einfach die mannschaftliche, die Teamleistung, die da stärker war von Mainz und wir halt einfach gesehen haben, ey, wenn du nicht bei 100% bist.
Genau das.
Und das Tempo in den Kombinationen, wie du nach vorne kommst, mit diesem Prallen lassen und dann Weiser in den Halbraum schicken zum Beispiel, ne, diesen Klassiker.
Ja.
Wenn du dieses Tempo nicht auf den Platz bekommst in dem Spiel, dann sind wir halt auch limitiert.
Ja, und was man halt auch sagen muss, du hast halt eben dann zum Beispiel auch in der zweiten Halbzeit, das ist mir ganz irre aufgefallen, hast du halt mit dem Wechsel auf Buchanan, ne?
Ja.
Hast du halt Da Costa so in die Karten gespielt, ne, weil du mit Da Costa ja wirklich einen gefährlichen guten Rechten hast, ne, und der hat sich wie ein kleines Kind darüber gefreut, dass er jetzt gegen einen unerfahreneren Zweikämpfer spielen muss.
Richtig.
Hat gegen Jung ja immer wieder Probleme gehabt, weil Jung auch über Körperlichkeit ihm immer wieder den Zahn gezogen hat.
Ja gut, hat allerdings auch das Tor vorbereitet, ne, muss man auch sagen.
Ja klar, ja gut, aber wie du sagtest, ne, das sind dann Sachen, die sind nicht zu verteidigen, aber immer da, wo es 1-gegen-1 geht, ne, oder wo Da Costa versucht, auf die Grundlinie runterzukommen, das hat Jung ganz gut gemacht eigentlich, fand ich.
Ja.
Und mit Buchanan hast du halt dann einfach da Situationen gehabt, wo du richtig gemerkt hast, jetzt kriegt Da Costa richtig Bock. Ne? Und die haben halt eben dann auch einfach, weil dann wahrscheinlich der Support von Friedel ein bisschen fehlte, haben sie immer wieder diese Doppelpassnummern abgezogen, mit denen Da Costa durchgekommen ist auf der Seite. Und dann wird es auch einfach immer wieder gefährlich.
Ja, genau. Da haben sie natürlich dann auch schon viel mehr Platz gehabt, weil wir aufgemacht haben. Ne? Das liegt jetzt auch nicht nur an dem Spielerwechsel Jung Buchanan, ne? Sondern auch daran, dass sich die ganzen Räume verschoben haben. Ne? Dass dann bei uns zum Beispiel schon Grujew draußen war als zweiter Sechser und mit Niklas Schmidt ein viel offensiverer Mittelfeldspieler drin war. Dadurch hast du halt dann nach hinten weniger Personal, um solche Doppelpässe zu verhindern, ne, von denen du gerade gesprochen hast. Mhm. Stimmt alles, aber man muss leider sagen, und auch wenn man die Statistiken sieht, ne, ey, wir sind in allen Bereichen besser, ja. deutlich besser. Mhm. Und trotzdem verdient verloren.
Das ja. Ja, ich glaube, das kann man unterm Strich dann wirklich sagen. Es war einfach wirklich verdient. Deutlich erwachsenere Leistung von Mainz als von Werder.
Ja.
Aber umso ärgerlicher, weißt du, wenn du jetzt mal auf die Tabelle guckst, ne? Ey, Mann, ja. du musst da, selbst wenn du da mit einem dreckigen 2-1 oder mit einem dreckigen 1-0 rausgehst, bist du jetzt Dritter.
Richtig.
Oh, richtig. Alter Schwede, und dann wärst du wirklich, ich meine, muss man dann auch mal sagen, sind wir, lass mich lügen, was, 3 Punkte hinter dem Zweiten?
Ja, und wir sind, glaube ich, 9., ne, was jetzt dann schon wieder nicht mehr so Champions League Melodie verdächtig klingt, aber ja. Wir stehen ja zwischen Dortmund und Leipzig.
Ist ja auch genau.
Auch so ein geiler Platz.
Ja, und wie gesagt, ne, der vierte Hoffenheim, 2 Punkte mehr als wir.
Ja. Richtig.
So, das ist halt alles irre eng beieinander, ne? Und nach unten sind das halt immer noch 7 Punkte auf den 16.
Ja, und darauf kommt es an, ne? Ja. So, nun war letzte Woche, als wir in Hoffenheim gewonnen haben, war es ja der perfekte Spieltag für uns, weil, glaube ich, bis auf Bochum, die ja schon abgeschlagen waren, letzte Woche niemand gewonnen hat.
Ja,
maximal genau. Einen Punkt geholt hat, also von der Konkurrenz, ne? Wer da unten noch alles stand. Stuttgart, Wolfsburg, Leverkusen. Selbst Augsburg hat verloren letzte Woche, glaube ich, ne? Kann das sein? Mm.
Und 3-2, ne? Haben die verloren.
Schalke hatte in Leverkusen verloren. Alles war super und wir gewinnen 2-1 in Hoffenheim. Dieses Wochenende leider ganz anders, weil man jetzt nur auf unsere direkte Konkurrenz guckt, ja. Gegen Mainz direkt verloren. Gut, Augsburg hat verloren, okay. Aber Stuttgart gewinnt, Wolfsburg punktet. Also da war es dann...
Leipzig punktet.
Ja, genau. Die schwachen Teams. Nee, ja. Aber muss man schon sagen, das ist halt alles mega eng und deswegen auch kleine Warnung an alle Erfolgsfans, die jetzt dazu gekommen sind. Kleine Warnung, was wir im Moment erleben, könnte schon die beste Phase der Saison gewesen sein.
Ja, wollte ich gerade sagen. Es wird Rückschläge geben.
Ja, und Platz 9 und ich würde da auch beim Tabellenrechner doch vielleicht noch zumindest bis Weihnachten auch mal den Abstand nach hinten eintippen.
Ja.
So schön das aussah und so geil das klingt, wir hätten auf Platz 3 stehen können, stimmt alles. Aber trotzdem, die Rechnung muss immer noch nach unten gehen. Und nur so viel dazu für Leute, die jetzt auf hohem Niveau jammern und denken, wir hauen jetzt jeden Gegner 6-0 aus dem Stadion.
Ich habe die Kritik verstanden, Herr Kuhlmann.
Ja. auch du, auch diese Schönwetterfans.
Auch du, mein Sohn Brutus.
Ja.
Letzten Endes, jetzt haben wir ein Auswärtsspiel. Also jetzt erstmal Paderborn, Pokal am Mittwoch sowieso.
Davor habe ich richtig Angst.
Ja, ich auch, aber da kommen wir gleich zu. Okay. Nächstes Bundesligaspiel ist auf Schalke? Nee, Schalke haben wir zu Hause. Gegen wen spielen wir jetzt als nächstes? Ich guck nach, bevor ich dich bloßstelle.
Oh, gute Frage.
In Freiburg.
Ach ja, in Freiburg und dann kommt Hertha, glaube ich, ne?
Dann kommt Hertha zu Hause und dann kommt Schalke zu Hause. Wir haben dann 2 Heimspiele hintereinander.
Ja, und dann
kommen ja... Was ja für uns eher schlecht ist, so wie es aussieht.
Richtig. Und dann kommen ja nur noch Bayern und Leipzig, ne, glaube ich.
Ja, genau.
Also drin. Insofern, ja, so eng wie die Tabelle ist, kannst du halt mit dreimal Pech in 4 Wochen, kannst du auch ganz schnell wieder 14., 15. sein.
Ja, genau.
Also insofern, ne, immer schön demütig bleiben.
Ja. Das ist auch angesichts der Leistungen von Mannschaften wie jetzt auch Hertha.
Richtig.
Irgendjemand schrieb neulich bei Twitter, unkte noch rum, wahrscheinlich wechselt Schalke den Trainer direkt im Spiel vor uns, vor dem Spiel.
Könnte sein, ja.
Ja. so dass dann selbst. Aber das ist jetzt dann, das liest sich schon echt krass, ne? Freiburg, Hertha, Schalke, Leipzig, Bayern.
Ja.
Oder Bayern, Leipzig. Das ist, ja. Ja, sportlich gesagt, wird das.
Aber auch da haben wir schon darauf hingewiesen, dass wir natürlich auch in der Tabelle so gut dastehen, weil wir ja gegen viele Mannschaften gespielt haben, die hinter uns stehen.
Ja.
Ne? Also Leipzig vielleicht bis dahin werden die auch vor uns stehen, Bayern ja eventuell.
Ja.
Freiburg, ja, und Hertha ist wie gesagt auch, also das einzige Spiel, wo man sagt, muss Pflichtsieg sein, ist eigentlich Schalke. Alles andere ist Bonus.
Ja.
Aber da sieht man aber auch
wäre schon gut, wenn wir einige dieser Boni einlösen.
Ja, das wäre schon gut, ja. Ja. Ja, klar. Vor allem, wenn man jetzt auch sieht, dass Wolfsburg kommt, dass Stuttgart schon Trainer gewechselt hat. Also Stabilität extrem wichtig jetzt die nächsten Wochen.
Ja. Auch dafür wäre ein Erfolg gegen Mainz wirklich Gold wert gewesen. Aber gut, kannst du dir nicht aussuchen, ist jetzt so gekommen, müssen wir durch.
Ja, mein Freund, heute habe ich ein bisschen Zeitdruck. Ich möchte auf jeden Fall noch mit dir über Paderborn sprechen.
Ja, das machen wir.
Ich möchte aber noch eine kleine Sache vorher ansprechen, weil uns da auch viele Hörerinnen und Hörer uns darauf aufmerksam gemacht haben und das ein großes Thema in Social Media war. Was ist denn da mit Tim Wiese jetzt schon wieder?
Ja,
das kotzt mich an, dass wir es überhaupt noch mal thematisieren müssen.
Ja, das wäre mein Satz gewesen
jetzt. Ist aber auch seine fucking Schuld selber. Was ist denn das schon wieder?
Ja, naja, er ist halt offensichtlich beratungsresistent, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob er den Schuss überhaupt noch hört, aber just jetzt wieder ein Foto aufgetaucht, angeblich eines, das nur wenige Tage alt ist, wo er sich auf dem Freimarkt wieder mit Gestalten zeigt, die nach Einschätzung derer, die sich damit deutlich besser auskennen als wir, wirklich eine sehr klare und offene rechte Vergangenheit bzw. rechte Gegenwart haben. Hooligan-Szene. Ich persönlich kenne diese Leute nicht. Ich kenne mich da nicht gut aus. Aber
ja, da bin ich aber auch heilfroh, dass du diese Leute nicht kennst, mein Freund.
Ja, ich kenne sie auch nicht vom Sehen und ich kann sie auch nicht hinsortieren. Aber wie gesagt, in Social Media gibt es diverse Leute, die sich damit offensichtlich sehr gut auskennen und die sich damit beschäftigt haben. Und die sind da alle relativ ungehalten, was dieses Foto angeht, und dementsprechend ist auch Werder über Social Media ein ums andere Mal erwähnt worden und darauf hingewiesen worden, hey, guckt mal hier.
Ja.
Naja, und jetzt habe ich gerade, glaube ich, gestern Abend nochmal bei der Deichstube gelesen, die Deichstube will erfahren haben, dass Werder das auch gesehen hat und sich jetzt heute zusammensetzt, um über Konsequenzen zu sprechen,
okay,
die ja nun zugegebenermaßen für einen ehemaligen Werder-Spieler überschaubar sind. Aber nichtsdestotrotz, das hat schon eine gewisse Chuzpe, die Herr Wiese da an den Tag legt.
Ja, vielleicht müssen wir noch mal kurz, um es einzuordnen. Ne? Diese ganze Geschichte fing ja an mit Pizarros Abschiedsspiel, zu dem er Tim Wiese eingeladen hat. Mhm. Dann tauchten Fotos auf, wohlgemerkt offenbar alte Fotos, die Wiese mit diesen Leuten zeigen. Mhm. Daraufhin die Forderung an Werder, das könnt ihr nicht machen, und auch, finde ich, etwas überzogene Vorwürfe, Werder kuschelt mit Nazis und so weiter, habe ich schon gesagt, ging mir damals zu weit.
Ja.
Weil er auch gesagt hat, wir sind nicht die Veranstalter, das ist Claudios Abschiedsspiel und so weiter, das Foto ist alt, und dann hieß es, glaube ich, wir haben mit Wiese gesprochen und haben gesagt, wenn er das noch einmal macht, dann.
Ja, so. Genau, dass er sich in Zukunft einfach nicht mit solchen Leuten zeigen kann, wenn er Werder weiter als ehemaliger Spieler repräsentiert, und
so,
genau. Da würden sie sich entsprechende Konsequenzen vorbehalten, wenn das wieder vorkommt.
Soweit so gut und vermutlich auch soweit so richtig. Es hat manchen Leuten oder vielen in der Fanszene hat das auch nicht gereicht. Aber ich denke, auch wenn ich das so journalistisch einordne, Werder ist da kein Erziehungsberechtigter mehr, war auch, es war das Abschiedsspiel von Pizarro, das Foto war alt und so weiter. Jetzt haben wir aber eine neue Situation, denn, und deswegen reden wir auch nur nochmal drüber, denn es gab diese Ansage von Werder an Wiese, mach das noch einmal, mein Freund, dann darfst du hier nur noch am Katzentisch sitzen, ja, weil das ist mit unseren Werten nicht vereinbar.
Ja.
So, Wiese hat ja auch gesagt, ich habe damit nichts zu tun, ne? Habe ich nichts mit zu tun. So, und wenn dann natürlich zwei Wochen später ein aktuelles Foto kommt, ich glaube sogar vom Freimarkt, wenn ich das richtig gesehen habe, kann das sein?
Wurde behauptet, genau, ja, genau.
Ne? Und ein aktuelles Foto kommt mit den gleichen Leuten, von denen Wiese vor 3 Tagen gesagt hat, er habe mit denen nichts zu tun und er stehe klar dagegen. So. Jetzt ist die Situation doch eine andere, deswegen meine Frage, und du hast das ja schon vorweggenommen als gut informierter Mann in Bremen, es soll heute Gespräche geben. Jetzt würde ich auch sagen, jetzt ist die Situation auch für Werder eine andere, und jetzt muss der Verein auch sagen, so Alter, wir haben dir das klar gesagt.
Persona non grata.
Also erstens, wie blöd bist du eigentlich, dann 3 Tage später zu einem öffentlichen Volksfest mit dieser, ne, da hinzugehen, nachdem du uns 3 Tage voll... Also irgendwas muss jetzt passieren. Ich denke auch...
Da werden wir auf jeden Fall die Tage noch was hören, da bin ich mir ziemlich sicher. So, ne? Also ja. Werder wird nicht drum herum kommen, sich da nochmal in irgendeiner Form zu positionieren. Du, letzten Endes, für mich ist das in erster Linie ein Indiz dafür, oder ja, der Wink mit dem Zaunfall, was du als freidenkender, klardenkender Mensch von Tim Wiese zu halten hast.
Ja, so, was ja leider auch schon vorher klar war, entschuldige. Ja. Ne? Also es ist ja jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie der charismatische Nazi-Verführer da eine Bühne bekommt und als Menschenfänger da Leute für irgendwelche Populär, sondern das wissen doch alle, dass das eine Hohlbratze ist. Das wussten doch auch schon alle vorher. Ne? Und ich wette, dass man intern bei Werder mit den gleichen Worten darüber spricht, wie wir das jetzt gerade tun. Ja, so, da bin ich mir doch ziemlich sicher. Und ich möchte aber doch nochmal bei aller berechtigter Kritik oder beziehungsweise der berechtigten Forderung an Werder jetzt zu sagen, jetzt müsst ihr euch stärker positionieren, was ich unterstütze, gleichzeitig darauf hinweisen, was zum Beispiel, dass das immer noch kein offizieller Werder-Termin und auch kein offizieller Werder-Angestellter mehr ist, sondern ein, ja, ein Privatmann, ein Privatier. Ja, so, genau. Wenn du das vergleichst zum Beispiel mit dem, was letzte Woche bei Union Berlin passiert ist, das finde ich 1000-mal krasser.
Mit Orban.
Ja. Dass sie Orban die Fotobühne bieten für einen Termin im Stadion, um einen ungarischen Nationalspieler zu einem Fototermin. Zu einem reinen Fototermin, womit er zu Hause Wahlkampf macht, dass er sich mit dem ungarischen Nationalspieler, der beim deutschen Tabellenführer spielt, ein Trikot austauscht. Ja, und dafür einem Mann wie Orban das Stadion aufzuschließen, da hat der Verein direkten Einfluss. Ja, ein Verein kann nicht dafür zuständig sein, was ein Ex-Spieler wie Wiese in seiner Freizeit macht. Ja. Aber da wird das Tor aufgeschlossen, das finde ich viel krasser. Also wie gesagt, unterm Strich einerseits schließe ich mich jetzt der klaren Forderung an Werder Bremen und ich bin auch sicher, sehe ich so wie du, dass da heute auch was kommt, eine Reaktion zu Wiese. Zweitens trotzdem diese Ansagen von wegen Werder kuschelt mit Nazis, das kann ich ganz schwer ertragen, weil das stimmt so auch nicht.
Ja, also in Sachen Orban muss man auch sagen, der Verein hat dafür auch, also in der Fanszene von Union, das hat man halt eben dann wirklich auch mitbekommen, kräftig Kiel holen dürfen.
Ja, aber also wirklich ja auch zu Recht, weil das ist ja völlig unnötige Aktion. Die können sich auch in der Botschaft treffen, die ist doch auch in Berlin.
Ich will bloß sagen, ne, also das ist eben gerade auch von der Fanszene von Union durchaus mit What the fuck wahrgenommen worden, was da passiert ist. Das ist dann ja auch wichtig. Und das Zweite ist, für mich ist es halt so, dass Werder jetzt gerade auch, weil du sagst, ne, kein offizieller Werder-Angestellter mehr und so, ne. Deswegen ist für mich eigentlich eher die Argumentation, dass man sagen könnte, ey, das würde es umso leichter machen für Werder, jetzt einfach mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Alter, Hölle, dann halt nicht mehr, so.
Ja, aber was denn dann nicht mehr? Das ist ja auch die Frage.
Auf den Tisch hauen, ihn herzunehmen als Repräsentant für Werder Bremen.
Ja, okay, das darf natürlich nicht mehr passieren. Aber ich wusste auch nicht, dass er noch Repräsentant ist in irgendeiner offiziellen Funktion. Ist er es mit Sicherheit nicht mehr?
Offizielle Funktion nicht. Ne, aber du siehst, wann immer es irgendwie Traditionself gibt und hast du nicht gesehen, taucht er ja immer wieder auf. Ne, okay. Und es ist dann halt auch so. Er war halt einfach einer der besten Werder-Torhüter in der Geschichte. So natürlich hängt das immer irgendwie zusammen. Aber umso deutlicher oder umso klarer könnte Werder halt die Linie ziehen, indem sie jetzt einfach einmal klipp und klar sagen: Ey, okay. Damit, das hat nicht mehr viel mit dem gemein, wofür Werder Bremen steht und deswegen, fände ich halt richtig und gut, wenn sie nach der Prüfung und nach entsprechender Erkenntnis halt eben dann zu so einem Statement kämen.
Ja, genau, aber wie gesagt, das ist auch ihre einzige Handhabe sozusagen, die sie haben, ne, verpiss dich aus unseren Traditionsmannschaften.
Ja, ja.
So, ja, und eine Loge, ja, kriegst du auch nicht mehr und so. Aber
die Gratis-Frikadelle bei der Mitgliederversammlung kriegst du auch nicht mehr.
Richtig. Und kratzt das Werder-Tattoo wieder runter. Ja. So, aber mehr Handhabe haben sie ja gar nicht.
Nee, natürlich nicht. Aber deswegen sage ich, ne? Ja. Du hast keine Handhabe, aber du hast auf der anderen Seite halt eben auch alle Freiheiten, jetzt klipp und klar mal Position zu beziehen.
So. Ja.
weil es halt eben kein Arbeitsvertrag gibt, wo Wiese irgendwie pochen könnte auf fortgesetzte Gehaltszahlungen oder whatever. Aber komm, lassen wir es dabei auch bewenden. So, ne?
Ja.
Ist jetzt klar, er hat schon wieder viel zu viele Minuten im Worum-Podcast.
Ja, das
nicht,
stimmt.
Nicht, dass ihn das kümmern würde, aber trotzdem. Lass uns wieder über Fußball reden.
Kommen wir zum zweiten Gruselthema der Woche. Paderborn.
Ja, genau. DFB-Pokal, zweite Runde.
Ich hab Schiss.
Ja, ich auch. Die Fallhöhe ist hoch. Ich habe gerade nochmal geguckt. Paderborn mittlerweile Zweiter in der zweiten Liga, kommt mit, glaube ich, ja. Lass mich lügen, mit 2-3-0 Siegen, einmal auswärts, einmal zu Hause irgendwie jetzt ins Pokalspiel.
Richtig.
Oh, brutal. Ja. Und das letzte Spiel in Paderborn, sagen wir mal so, hatte einen hohen Entertainment-Faktor.
Ja, ja. Und hatte ja zum Glück auch noch ein gutes Ende.
Ja.
Ne? Aber ja, ich habe mir mal die Aufstellung angeguckt jetzt hier von Paderborn-Spiel, dem 3-0-Sieg, ich glaube gegen Sandhausen war das. Und da sind immer noch diese ganzen Muslias, Rebeni,
ja.
Ron Schallenberg, Platte und so. Also diese ganzen geilen Zweitliga-Recken, die uns da auch schon einige eingeschenkt haben. Ich erinnere da an Muslia, der ja so ein Mega Spiel gemacht hat damals gegen uns. Ne,
ja, und Platte aber auch, mit seinen Traumtoren aus 40 Metern. Ne?
Ja, aber von denen zählte ja nur die Hälfte. Ne?
Ja, das stimmt.
Ja, aber das wird echt wie
ein Hexentanz, muss man leider so sagen. Ne?
Ja.
Das wird einfach wirklich, das ist Pokal, das ist, gut, das ist 18 Uhr wenigstens, ja, wo ist es auch schon Flutlichtspiel, ja. Und es wird einfach der Klassiker. Du kommst gegen eine sabbernde, geifernde, mit breiter Brust auftretende Zweitligamannschaft, die gerade echt weit oben in der Tabelle steht, und kommst aus einem 0-2 gegen Mainz und bist einfach irgendwie so ein bisschen angenockt.
Ja.
Deswegen bin ich mal wirklich, wirklich sehr gespannt. Und wir hatten irgendwie, ich weiß nicht, wir hatten da, glaube ich, neulich mal drüber gesprochen, das Thema jetzt mal irgendwie auch ein bisschen rumzuprobieren, kannst du knicken, ne?
Ich würde es nicht machen. Wir haben darüber gesprochen, wir hatten auch innerhalb des Fanclubs da schon eine Diskussion drüber. Lieben Gruß an Timo und die anderen, die da auch so als kleine Taktikfüchse unterwegs sind, wurde die Frage gestellt, macht das Sinn, ne, jetzt gegen Paderborn mal was auszuprobieren, auch die schwächeren Spieler von Werder gegen Mainz jetzt mal mit einer Denkpause auf die draußen zu lassen, sprich mal, was weiß ich, mit Stayer auf der 6 probieren, mit Buchanan links für Jung den mal spielen lassen, vielleicht mal Berkey von Anfang an, so, oder vielleicht auch mal ein anderes System auszuprobieren, ne, mal die Viererkette, die Ole Werner ja früher in Kiel immer hat spielen lassen, das mal auszutesten. Gute Frage, wie siehst du das? Du hast die Frage eigentlich schon beantwortet eben.
Ja, also ich, du weißt, ich bin jemand, der, wir haben ja immer mal wieder so hier und da Ideen, wo wir sagen, wie zum Beispiel jetzt auch gerade mit Blick auf das Mainz-Spiel, vielleicht wäre es der hier doch besser für Gruev gewesen im Nachblick. Ich fände es halt
oder unheimlich für Groß, gut. Ne? Oder für Groß,
ja. Ja, ja, ne? Ich fände es halt unheimlich gut, solche Spiele klingt halt auch so abwertend, das meine ich gar nicht so, ne? Aber einfach auch mal über Erfahrungen aus der Matchpraxis mal Alternativen zu probieren. Und Stay ist ein gutes Beispiel, weil der, ich weiß noch, der hat vor der Saison auch gesagt, er hat zeitweise in Dänemark die 6 gespielt, er kann das auch spielen, hat Werner mit ihm so nie ausprobiert. Würde mich einfach unheimlich mal interessieren, weißt du, wie das aussähe. Aber wir wissen halt eben auch, Werner probiert sowas nicht. Gerade auch bei den Spielen, wo es wirklich um was geht, macht er das einfach nicht.
Würde mich auch interessieren. Allerdings, wie gesagt, ich weise immer darauf hin, Stayer hat das zwar mal gespielt, aber in einem ganz anderen System, in einer Viererkette. Ne? Also das ist schon noch was anderes, dann das zu wechseln auf ein System mit einer Dreierkette und einem Rechtsverteidiger, der Flügelstürmer ist. Ist das schon noch? Er bringt
die Voraussetzung mit.
Er bringt die Voraussetzung mit, ne? Aber du brauchst halt schon einen Spielertypen, ja, der wo Rapp vielleicht noch am ähnlichsten wäre, um halt dieses Gleichgewicht zu halten. Trotzdem, wenn Stayer kann mit Sicherheit das auch spielen, diesen super defensiven Zerstörer-Sechser-Part,
ja.
Traue ich ihm zu.
Plus Spielintelligenz, also die hat er ja auch.
Ne? Hat er auch.
Hat die auch. Ne?
Aber es ist natürlich auch eine Rolle, die für einen Spieler wie Staye, der immer will, immer ist es halt schwer. Denn zu dieser Position gehört in diesem System auch, sich selber zurückzuhalten und nur die Schritte zu machen, die kein Risiko bedeuten für die Mannschaft.
Ja, es braucht diese Kontaktleine zu den beiden Innenverteidigern.
Exakt. Und es braucht dieses defensive Denken. Rapp hat das auch einigermaßen drin. Ja, nichtsdestotrotz, wenn du mal ohne Grosso das austesten willst mit Staye, wo ich auch dafür bin, dann in Paderborn.
Ja, wobei in der Konstellation finde ich es jetzt fast schon wieder ein bisschen risky, weil du willst weiterkommen, ne?
Risky ist es auf jeden Fall. Ja. Aber das ist halt auch das Gute an diesem Paderborn-Ding, es wird ein ganz anderes Spiel als Mainz, weil du halt auf einen Gegner triffst, der selber offensiv ist, der selber, ich glaube, Paderborn bester Sturm der zweiten Liga, der torhungrig ist, der mit so Srebeni, Muslija und so mit diesen Spielern selber ähnlich agiert wie wir. Ja. Also werden wir auch Räume haben.
Ja. Also. Ja. Das glaube ich auch, aber ne, ich, wie gesagt, Pokalspiele habe ich immer Schiss vor, gerade wenn es auswärts ist, gerade wenn es gegen einen unterklassigen Gegner ist, der auch noch wirklich breite Brust hat. Das sind einfach Spiele, da steht spitz auf Knopf.
Ja.
Muss man nicht großartig drum herum reden. So.
Absolut, absolut. Du, ich bekomme Zeitstress. Wir wollten noch über ein paar andere Sachen reden. Das machen wir dann in der Ausgabe nach Pokal vor Bundesliga.
Ja, so machen wir es. Aber dann lass uns nochmal eben abschließen mit auf jeden Fall nur ganz schnell durchrattern, rate die Aufstellung und Tipps.
Für das Paderborn-Spiel.
Für das Paderborn-Spiel.
Ich tippe erstmal auf Ergebnis. Ich tippe auf ein torreiches Spiel wieder. Ja. Und ich tippe, dass wir in die Verlängerung gehen.
Okay.
Mit einem 3-3.
Ja, okay.
Und am Ende gewinnen. Und am Ende in der Verlängerung gewinnen.
Oh, okay. Also, du glaubst, dass Pieper und Stark bleiben?
Ich glaube, Welko ist noch fraglich. Ja, ich glaube, dass Pieper und Stark bleiben und ich glaube, ich fürchte auch so in dieser Konstellation, weil, das wollte ich nämlich vorhin noch sagen, weil, glaube ich, das auch schon ein Hinweis darauf ist, was passiert, wenn Welko wird, also in Oles Kopf, ne? Ja. Was passiert, wenn Milos wieder zurückkommt, weil der wird dann wieder spielen in der Mitte. Ja. Dann lässt er natürlich den rechts verteidigen, den er auch danach rechts verteidigen lassen will, schätze ich mal. Und deswegen hat Stark da gespielt. Halte ich persönlich würde es anders machen. Ich bin mehr Amos-Fan, muss ich sagen.
Ja, ich auch.
Bin ich gespannt. Kann aber auch sein, dass er es mit Stark in der Mitte ausprobiert.
Das finde ich auch mal interessant. Aber ja, wie gesagt, müssen wir mal gucken. Ja. Du und Mittelfeld, sagst du, bleibt so? Also Grujew, Grosso, Schmiedi?
Nee, ich glaube, dass er ohne Grujew spielen wird.
Ja.
Und dass er dafür mit Staye spielt.
Ja.
Mit Staye für Grujew.
Okay.
Und die andere Option, die ich mir vorstellen könnte, ist nur noch, dass Buchanan links spielt. Und eine steile These will ich noch machen. Wir sehen Agu mal wieder in Paderborn.
Oh, okay.
Nicht von Anfang an vielleicht, aber das ist ein Spiel für ihn.
Ja, ich glaube, dass alles so, ich glaube wirklich, dass alles so bleiben wird wie gegen Mainz. Aufstellungstechnisch.
Okay,
Und ich glaube auch, dass wir das 3-2 in der regulären Spielzeit gewinnen.
Auch gut. Gar nicht so weit weg von meinem Tipp, aber insofern, weil Tim Wiese doch der durchaus größere Grusel.
Ja. Wohl wahr. Mein Freund, ich will dich gar nicht länger abhalten. Ich wünsche euch allen einen guten Start in die Woche. Ist nicht mehr lange zum nächsten Werder-Spiel. Mittwoch 18 Uhr in Paderborn, DFB-Pokal, zweite Runde. Ihr Lieben, wir hören uns nach dem Spiel und vor dem Spiel gegen Freiburg wieder, was am nächsten Samstag ist. Und bis dahin wünsche ich und wünschen wir euch einen guten Start in die Woche.
Gute halbe Woche, gutes Pokalspiel und dann aber Ende der Woche mehr Ubuntu und so. Ne? Ich wollte ja noch zu Ubuntu.
Ja, das mal. Du wirst deine Chance bekommen.
Okay. Ihr Lieben, macht's gut. Bis dahin haben das alle gegoogelt.
Ja, egal. Da bist du selber schuld.
Wirklich gar nicht mehr so schlau. Doch,
wirkst du auch so, mein Freund.
Ich bin nur Brillenträger.
Also bis dann, ciao.